tolles Studio, schönes Ambiente.
Herzlich willkommen im Sky Studio.
Der Klassiker, Talk und Tore.
Das Format bringt natürlich ganz viel Spannung mit sich.
Die Konstellation ist ja immer noch ein bisschen verzwickt.
Sind Sie ein Leitwolf?
Manchmal vielleicht auch ein böser Wolf.
Er hat schon auch den Finger in die Wunde gelegt.
Wollen wir ein bisschen aufarbeiten?
Sie würden sich schon als Kopfmensch bezeichnen?
Ja, schon.
Das sind alles so Themen, wo man eigentlich gar nicht diskutieren dürfte.
Heute höre ich nur noch mal Belastungssteuerung. Bevor ihr steuert, müsst ihr mal belasten.
Montagabend, kurz nach 8, Talk und Tore, live auf Sky Sport Austria. Einen angenehmen Abend. Willkommen hier bei uns im Sky Studio. Begrüße Sie sehr herzlich zum Klassiker Talk und Tore. Übrigens heute die 480. Ausgabe. Den 500er machen wir dann im kommenden Jahr voll. Und weil heute auch die letzte Sendung von Talk und Tore im Kalenderjahr 2022 ist, wollen wir die bisherige Fußballsaison nochmals ordentlich aufarbeiten und natürlich auch ein klein wenig in die Zukunft blicken. Und das mit prominenten Gästen. Zwei von unseren Gästen haben den Fußballherbst entscheidend mitgeprägt und alle drei haben heute hier bei uns etwas zu sagen. Ich begrüße zum einen den Doyen der österreichischen Fußballexperten. Ich freue mich, dass er heute wieder mal da ist. Heribert Weber, schönen Abend.
Das könnte ich gar nicht aussprechen. Guten Abend.
Schönen Abend, Harry. Außerdem bei uns der Sportdirektor und zwar vom Meister und Tabellenführer vom FC Salzburg, Christoph Freund. Schönen Abend.
Schönen guten Abend.
Und der Trainer des Überraschungsteams in diesem Herbst, aktuell auf Platz 5 mit der WSG Tirol, Thomas Silberberger. Hallo.
Hallo, schönen Abend.
Freue mich, dass Sie drei alle zu uns gefunden haben bei unserer letzten Ausgabe in diesem Jahr. Und ganz besonders natürlich freue ich mich, dass Heribert Weber heute da ist. Harry, wir haben Jahrzehnte gemeinsam gearbeitet. Ich darf beim Du bleiben heute auch weiterhin. Zuletzt warst du hier vor 3 Jahren und da schon als Fußballpensionist. Aufgehört hast du ja 2018 mit deinen messerscharfen Analysen. Die Frage natürlich, wie geht's dir und vor allem, wie intensiv verfolgst du den österreichischen Fußball?
Also in erster Linie geht es mir mal sehr gut. Gesundheitlich gibt es keine Probleme. Tatsache ist, dass ich den Fußball natürlich noch verfolge wie früher. Vielleicht nicht mehr so intensiv, aber Fußball war und ist mein Leben und dementsprechend gibt es jeden Tag, wenn möglich, Fußball.
Ja. Man sieht übrigens deine 67 Jahre nicht an. Das Dankeschön. Darf man diesen Weg auch noch einmal sagen. Und vielleicht, weil du auch den Fußball so intensiv verfolgst, hast du auch vielleicht mitbekommen, vor wenigen Stunden ist es auch offiziell geworden, dass ein Landsmann von Heribert Weber nicht mehr Trainer in der Fußball-Bundesliga ist, nämlich Klaus Schmidt. Damit also die zweite Trainerfreistellung in dieser Saison nach Ferdinand Feldhofer, übrigens auch ein Steirer, bei Rapid, jetzt also beim TSV Hartberg, Klaus Schmidt freigestellt. Man könnte fast sagen, wenig überraschend nach all dem, was passiert ist, Harry.
Ja, wenn man sieht, wie wenige Punkte, dass sie gemacht haben, wie viele schlechte Spiele sie gespielt haben, da muss man ganz klar sagen, dass man da irgendwas machen hat müssen. Und natürlich ist der Trainer immer der Schwächste im Glied und dementsprechend hat man so reagiert.
Ja, wenn ein Trainer freigestellt wird, dann kann Thomas Silberberger nur lächeln, oder? 10 Jahre fast schon voll bei der WSG. Insofern trifft es immer nur die anderen. Aber wie sehr fühlt man dann mit? Ich meine, mit den Ergebnissen der WSG gegen Hartberg hat man auch dafür gesorgt, dass Klaus Schmidt nicht mehr Trainer ist.
Definitiv haben wir dafür auch was beitragen. Letztes Jahr, wir waren ja maßgeblich beteiligt an der Kurt-Ross-Entlassung, der Vorgänger, der dann nach einer Niederlage gegen die WSG die Segel streichen müssen. Mir scheint generell so, immer wieder kommt die WSG, poppt auf, wenn es Trainerentlassungen gibt, nach einem WSG-Spiel, Ried, wo ähnlich mit Robert Ibertsberger. Aber es soll ja jetzt kein gutes Omen sein, was das betrifft. Aber irgendwo, ich verstehe es auch nicht wirklich. Natürlich, er hat wenig Punkte, das ist schon klar. Nur wie viele Spiele hat er jetzt gemacht? Für das ist er Hartberg jahrelang nicht standen. Kurt Ross haben sie 22 Spiele Zeit gegeben. Der Klaus Schmidt hat jetzt 10 gemacht in der Quali-Runde und 16 im Herbst. 26 Spiele. Ob das immer das Weisheit letzter Schluss ist, das
9 Monate.
Sei dahingestellt. Also natürlich verfolgen wir da in Tirol einen anderen Ansatz. Ich habe auch ein bisschen Glück gehabt, wenn wir den Verein einfach entwickeln haben dürfen. mit Sommini und der Stefan Köck. Deswegen haben wir eher längere Zündschnur wie andere Vereine.
Ja, 9 Monate Klaus Schmidt, also Trainer bei Hartberg gewesen. Christoph Freund ist auch bekannt, dass sie gute Beziehungen nach Hartberg pflegen, auch zu Erich Kohrherr. Wir wissen noch nicht, wer neuer Trainer wird. Wissen Sie es vielleicht?
Ich bis jetzt vorher gar nicht gewusst, dass der Klaus Schmidt weg ist. Also ich weiß auch nicht, wer neuer Trainer wird. Werden wir sehen, aber ja, wieder. Sie, wie schon gesagt hat, ist immer schade eigentlich, ja, wenn wieder ein Trainer gehen muss. Und trotzdem muss man auch bei Hartberg, ja, die haben ja die letzten Jahre immer so gut performt, aber die Erwartungshaltung ist halt dann auch sehr, sehr schnell, sehr hoch. Wenn man sieht, mit welchen Mitteln sie arbeiten, muss man halt immer ganz gut einschätzen können in so Phasen. Ja, aber natürlich, jetzt ist dann eine lange Vorbereitungszeit, man hat lange Zeit. Wenn sie der Überzeugung sind, dass sie was ändern müssen, ist wahrscheinlich jetzt der beste Zeitpunkt.
Der beste Zeitpunkt. Also noch steht kein Trainer fest. Das soll in den nächsten Tagen passieren. Namen kursieren von Markus Schopp, Robert Ibertsberger oder auch Ferdinand Feldhofer bis hin zu auch Semlitsch von Lafnitz, der auch unter Anführungszeichen ein Thema bei den Hartbergern sein könnte. Heribert Weber, mit beiden heutigen Gästen übrigens, mit deinen weiteren Gästen verbindet dich ja auch noch zusätzlich etwas. Nicht nur, dass du sie beobachtest in ihrer Tätigkeit, sondern du kanntest sie schon unter Anführungszeichen, bevor sie das sind, was sie jetzt sind. Wir können einmal zunächst ein Bild machen, das wir hier vorbereitet haben. Das ist die österreichische U21-Nationalmannschaft. Und da sehen wir gleich als zweiten neben dem Torhüter einen gewissen Thomas Silberberger. Übrigens links daneben Oliver Glasner und der ÖFB U21-Teamchef Thomas Silberberger war damals ein gewisser Heribert Weber.
Ja, das Foto kann ich mich noch gut erinnern. Das war in Lettland. Da haben wir relativ souverän 2-0 gewonnen.
Schaust du ein bisschen grantig?
Ja, das war. Ich habe sehr, sehr gute Erinnerungen an den Heribert Weber, wenn wir mal in England spielen, haben wir Middlesbrough gegen England U21. Da hat der Heribert Weber einen Wutausbruch zurecht gehabt und das ist ihm bleibend in Erinnerung gewesen oder blieben bis zum heutigen Tag. Da hat er wirklich in der Kabine einmal vom Leder gezogen, aber zu Recht im Nachhinein. Aber es war eine bleibende Erinnerung. Das ist jetzt 27 Jahre her und ich kann mich noch erinnern, wie wenn es gestern wäre.
Also,
er war ein sehr, sehr guter Trainer und auch sehr, sehr impulsiv und das hat mir extrem imponiert zu der damaligen Zeit. Ja. Weil es nicht mich betroffen hat, der Wutausbruch.
Muss ich auch dazu sagen. Ja,
kann man ruhig sagen, wie es war.
Sogar Handy in der Haut gehabt. Ja. Ne? Ja. Damals kam man die Handys auf, müssen wir jetzt vielleicht erzählen. Damals kam man die Handys auf und ein gewisser Mario Haas hatte dann andere Ideen, ne?
Ja, damals war das Mobiltelefon ist aufgekommen und da war die Diskussion, junge Burschen, U21 Nationalteam, nur was Handy, was das. Und dann hat der Herr Standardsituationen einteilt und dann hat der Mario Haas, glaube ich, gesagt zum Martin Ammerhauser, die Ecken, glaube ich, schießt du, gell? Und der Martin Ammerhauser war aber ein Ersatzspieler. Und das hat der Herr natürlich gehört. Und natürlich sind dann die Fetzen geflogen über das Mobilhandy. Und ja, es war irgendwo was dann zum Schmunzeln. Aber in der Phase, wo er seinen Wutausbruch gehabt hat, das war dann schon, da ist einmal Mucksmäuschen still gewesen in der Kabine.
Ja, war ja die erste Trainerstation von Heribert Weber, unmittelbar nach Karriereende, bevor es dann mit Salzburg auch die Meisterschaft begonnen hat. Kannst du dich noch an den Thomas Silberberger erinnern überhaupt?
Ja, ich kann mich natürlich an ihn erinnern und an andere Spieler auch. Ja.
Harald Czerny sehen wir eben auch noch.
Es war sehr traurig, wie damals die U21-Nationalmannschaft übernommen hat. Da ist ja am 31. Dezember,
davor 94
ist ja der Bruno Petze leider gestorben, sehr früh. Und ich bin dann sein Nachfolger geworden. Ich war nicht lang dann als U21-Nationaltrainer, weil ich 96 dann schon Trainer bei Austria Salzburg geworden bin.
Ja, und da schließt sich der Kreis. Und als du bei Austria Salzburg Trainer wurdest, dann auch mit Austria Salzburg Meister wurdest, war in der zweiten Mannschaft ein gewisser Christoph Freund. Und der durfte ab und zu mittrainieren. Aber
ich habe mich gleich wieder runtergeschickt. Ich weiß nicht, was da los war. Ja, aber ab und zu habe ich schon mittrainiert. Es war eine sehr erfolgreiche Zeit, kann ich mich zurückerinnern. Meister geworden, gleich im ersten Jahr als Trainer. Es war ein sehr überraschender Meister, glaube ich, damals. Also es war wirklich eine besondere Zeit für Salzburg. Es war der dritte Meistertitel. 2 Jahre hast du als Spieler mitgemacht und dann als Trainer. Ja,
wenn wir da ein bisschen von der Geschichte reden. Tatsache ist, dass wir ja, bevor wir Meister waren, so 10 Spieler verloren haben. Die 10 Besten Umbruch, eigentlich mit Feiersinger, Pfeifenberger und Konsorten. Also die sind alle ins Ausland gegangen, Adner. Wir haben trotzdem dann eine Mannschaft gehabt, die natürlich alles erfüllt hat, was ein Meister braucht. Wir haben sie extrem gut verstanden und haben das auch aufs Spielfeld gebracht.
Ja, sehen wir auch ein paar Bilder, wie der Heribert Weber den Meistertitel in die Höhe gesteckt hat. Und auch Rudi Quenberger, der Ehrenpräsident. Genau. Jetzt von Salzburg. Also, ja. Also Christoph Freund darf sich nicht Meisterspieler nennen. Ne?
Nein, glaub, leider.
Ja, da hat Heribert Weber
was dagegen. Wo es ein großer Umbruch war, habe ich es nicht geschaut.
Ja, war streng. War damals schon streng. Aber wir haben eben versucht, im Archiv übrigens, Christoph Freund, ein Foto zu finden. Von Ihnen im Dress der Austria-Salzburg-Mannschaft. Keines gefunden. Ist Violett verboten zu Hause? Wir haben nur mehr gefunden, diese Fotos.
Ich war ein paar Mal in Innsbruck. Es war dann für mich eine große Ehre, damals, wie ich nach Innsbruck, der kurzen Jahre mich nach Innsbruck geholt hat. Und dann habe ich aber viel in Wattens gespielt, außer Kooperationsspiel. Also das ist ja ein Bild von Wattens. Und da habe ich gegen Sübi gespielt, der Sübi hat in Wörgl gespielt. Also.
Genau.
Ja. Nein, in Salzburg habe ich es nicht ganz geschafft, obwohl ich in Salzburg ins BNZ gegangen bin, 4 Jahre. Und nachher auch mit der Amateure gespielt habe, 1 Jahr. Aber
also violette Form gibt es nicht zu Hause?
Violette Form gibt es nicht.
Eben, deswegen haben wir kein Foto gefunden. Also jedenfalls, und das finde ich auch ganz interessant, Thomas Silberberger, da ist eben Christoph Freund im Dress von der WSG. Und damals allerdings war die WSG noch nicht in der Bundesliga.
Nein, apropos, zweite Liga haben wir gespielt.
Genau, apropos Christoph Freund, jetzt ist die WSG 4. Saison in der Bundesliga. Wie bewerten Sie die Leistungen von den Tirolern, von Ihrem Ex-Club?
Ja, beeindruckend, muss ich sagen. Auch wieder mit welchen Mitteln die wirklich immer so viel rausholen und auch richtig einen guten Fußball spielen. Also es ist wirklich nicht so, dass die WSG sich hinten reinstellt und auf gut Glück spielt, sondern sie wollen wirklich Fußball spielen, eine klare Handschrift. Für mich ist es beeindruckend, auch wenn man immer wieder sieht, wie viele Spieler das weggehen und welche Spieler dann wieder nachkommen, die was eigentlich keiner kennt so richtig im Fußballgeschäft. Also sie machen das richtig gut, arbeiten ruhig, arbeiten aber richtig, ja, qualitativ hochwertig, und ich kenne ja Bedingungen in Wattens, und ja, sie haben eigentlich nicht einmal ja richtig ein eigenes Stadion in Wattens, spielen in Innsbruck, und ich finde es wirklich herausragend, wie sie das machen die letzten Jahre, und das fixer Bestandteil im österreichischen Fußball waren in der Bundesliga, und vor allem die Art und Weise macht Spaß, einfach immer wieder zuzusehen, und das ist wirklich eine coole Geschichte.
Ja, es ist gerade hart, unschwer und schmerzhaft. Aber wir haben immer noch den Glauben an uns selbst und aneinander. Das kann uns keiner nehmen. Also, seid ihr bereit?
Unser Land braucht Menschen, die an sich glauben. Und eine Bank, die an sie glaubt. Erste Bank und Sparkasse.
Wir freuen uns. Mein ehemaliger Spieler macht eine großartige Arbeit. Ja? Und das jetzt schon seit Jahren. Die Mannschaft wird immer besser.
Obwohl es immer anders ist.
Er holt immer wieder Spieler, die bei anderen Vereinen im Ausland nicht drankommen. Und bei ihm schlagen sie dann ein, weil er eben auch ein bisschen Geduld hat mit diesen Spielern. Und dementsprechend stehen sie auch in der Tabelle großartig da und werden ja wahrscheinlich auch im Frühjahr diese Leistungen bringen.
Und vor allem, wenn man sieht, der Sübi ist schon so lange drin jetzt, und auch der Köcki, der war ja damals auch in Wattens, wie war, und Tiroler Burschen, die war so lange das... Ja, die Möglichkeit haben wir einfach, einen Verein mitzugestalten. Auch wenn es einmal eine schwierige Zeit gibt, hat man immer daran festgehalten. Und das ist ein richtig guter Weg, finde ich, ja, den was da eingeschlagen haben mit Tiroler Jungs.
Ja, können wir uns übrigens auch die Tabelle ansehen. Thomas Silberberger hat sicherlich jetzt in den letzten Stunden und Tagen öfter gemacht. Ex aequo mit Rapid. Aufgrund des direkten Duells ist man eben auch hinter Rapid auf Position 5, aber eben 3 Punkte vor Klagenfurt, 4 vor der Austria. Apropos, es geht ja darum, dass man unter Umständen schon vorzeitig den Klassenhalt sichern kann, wenn man nämlich die Meistergruppe fixiert. Thomas Silberberger, wie stolz macht es im Moment das, was da so passiert?
Ja, wir sind jetzt schon stolz über das, was wir im Laufe des Herbsts abgeliefert haben, vor allem zum Schluss. Jetzt die Rückrundentabelle macht ja noch mehr Spaß. Da sind wir Tabellenführer, Punkte gleich mit Red Bull Salzburg aufgrund vom besseren Torverhältnis vorne. Nein, es hat sich einfach, wir haben kontinuierlich gearbeitet. Wir haben schon in der Hinrunde, war ein bisschen holprig, da haben wir extrem viel hergeschenkt. Ich erinnere an aus der Klagenfurt zu Hause, wo wir bis zur 93. 2-0 vorne und spielst nur 2-2. Also da ist schon einiges nur an Punkten liegen geblieben. Aber die Entwicklung der letzten Wochen ist dann schon toll. Und wir haben jetzt zum Ende des Transfersfenster, Ende August, haben wir nochmal, sage ich mal, 3 Treffer gelandet mit Savica, Sulzbacher und Okongbowa. Und die helfen uns einfach weiter. Die haben jetzt die 2 Savica, Sulzbach haben sofort tragende Rollen eingenommen. Okongbowa macht den Kader extrem breit und gut. Und von denen her, und wir haben da jetzt auch 5 Wochen hintereinander mit der gleichen Startelf beginnen können. Es ist aktuell sehr, sehr stimmig. Die Spieler, wie halt bei einem anderen Verein, wenn sie mal nicht so performen, wir haben auch Punkt der Trainer haben wir eine längere Zündschnur auch bei den Spielern, weil einfach die Spieler kriegen einfach länger das Vertrauen, weil einfach die Qualität dann auch wieder nicht so groß ist, dass du sagst, jetzt hat er zweimal schlecht gespielt, jetzt kommt sofort der andere, der was schon in die Startlöcher schaut. Also von denen her fahren wir sehr, sehr gut mit diesem kontinuierlichen Weg und aktuell ist die Tabelle natürlich traumhaft. Es macht extrem viel leichter in dieser dreimonatigen Winterpause. Aber jetzt von vorzeitigen Klassen halt zu reden und vom oberen Playoff, da würde ich mir wünschen, dass Insert einblendet, wenn wir dann in der Rückrunde noch alle vor der Brust haben. Das sind die Top 4. Wir sind Fünfter und wir spielen noch gegen Red Bull, Sturm, LASK und Rapid. Und dann können wir, also wir haben schon ein höllisches Programm vor uns.
Ja, ich könnte aber jetzt dagegen halten. Alle Teams, die nach 16 Spielen 24 Punkte gehabt haben seit der Ligareform, sind noch immer in die Meistergruppe gekommen.
Gut, die Statistik habe ich nicht gewusst, die nehme ich jetzt gerne mit. So. Aber ich habe auch mal eine andere Statistik auch. Das war im ersten Jahr, wo wir einen Rumpelfußball gespielt haben. Da hat es geheißen, die Mannschaft, die nach 9 Runden 12 Punkte hat, ist noch nie abgestiegen und am Ende des Tages sind wir abgestiegen. Aber wir haben halt dann durch Mattersburg die zweite Chance gekriegt und die haben wir dann für den gesamten Verein, glaube ich, beeindruckend genutzt.
Aber dann frage ich es an, weil Harry Weber vorhin gemeint hat, im Frühjahr wird das auch gut funktionieren. Was ist das Ziel für die WSG im Frühjahr? Ist es Platz, unter die Top 6 zu kommen, also in die Meistergruppe zu kommen?
Ja, ich kann jetzt nicht sagen, nein, es ist nicht unser Ziel, aber unser überbordendes Ziel ist der Klassenerhalt. Unser Ziel muss im Frühjahr schon sein, aufgrund der Auslosung, was man, es ist für uns, schaut euch die Auslosung an, der erste Spieltag ist richtungsweisend. Wir spielen in Wolfsburg, Austria spielt gegen Klagenfurt das direkte Duell. Da kann die Tür, wo sie jetzt leicht offen ist, können wir da riesig weit aufstoßen. Das ist uns bewusst. Allerdings, wenn es beim WRC schief geht, weil es ein Kaltstart für uns ist in die neue Saison, dann ist es wieder eng. Also, ich will jetzt nicht, dass wir in die Top 6 gehen, von denen reden, dass das unser überbordendes Ziel ist. Es ist der Klassenerhalt.
Ja. Finde ich super, dass man Silberberger schon so fokussiert ist aufs erste Spiel. Das ist in 3 Monaten. Ja. Fährt die Zuseher, muss man dazu sagen. Aber er spricht so, als ob es eigentlich schon am kommenden Wochenende ist. Aber jedenfalls ist die Chance groß, um das vielleicht festzuhalten, nochmals für die WSG, den Klassenerhalt eben zu schaffen mit dem Einzug in die Meistergruppe. Das ist übrigens den Tirolern ja schon einmal geglückt, nämlich 2021 im Frühjahr. Und Ronald Mann hat jetzt noch einmal die Gründe, warum es auch in dieser Saison so sein kann.
Wie bitte? Was? Die WSG Tirol überwintert in den Top 6?
Ja, richtig schön. Für unsere Verhältnisse ist das wahrscheinlich schon ein überragender Herbst gewesen.
Wir haben einen riesen Gaudi, wie man in Tirol sagt.
Was für ein Spaß, der WSG Tirol in den vergangenen Wochen zuzusehen.
Müller, aus der Distanz. Traumtor!
Sabitzer!
Wir sind in der Rückrunde noch ungeschlagen, haben jetzt, ich glaube, 4 Siege und ein Unentschieden aus den letzten 5 Partien. Ich glaube, das kann sich schon sehen lassen.
Man darf auch nicht dran denken, was gewesen wäre, wenn wir am Anfang der Saison nicht so viele Punkte liegen haben lassen. Aber wir sind zufrieden, so wie es ist. Und ja, schön auf 3 Monate auf die Tabelle zu schauen.
Wer hätte das zu Saisonbeginn gedacht? Der holprige Start, die 1:2 Niederlage gegen Lustenau. Es folgt ein Auf und Ab. Die Nerven von Thomas Silberberger arg strapaziert.
Phasenweise stümperhaft geht es gar nicht mehr.
Ah, die Gedanken draußen, dass das furchtbar ist.
Ein Lapsus jagt einen anderen.
Aber ja, scheinbar braucht man das permanente Wasser bis zum Hals steht.
Der Fakt ist schon, dass ich extrem sauer bin wegen dem Auftakt.
Das ist ja Vogelwild teilweise.
Ein erstes Ausrufezeichen hingegen setzen die Tiroler in Runde 9. Ein 4:1 Sieg gegen den LASK.
Wenn es 4:1 jetzt zum Schluss steht, das schaut dann immer noch so einen kleinen Sieg aus, aber das war ein sehr, sehr hartes Stück Arbeit.
Doch nur eine Runde später, die 0:5 Niederlage gegen Rapid, der WSG Tirol, fehlt die Konstanz.
Sind Sie manchmal selbst gespannt, was Ihre Mannschaft so anbietet?
Wir arbeiten täglich mit den Spielern. Wir schauen, dass wir die Konstanz reinbringen. Aber heute hätte man einen Schritt in die richtige Richtung wieder einmal machen können. Wir haben es wieder nicht geschafft.
Gut Ding braucht eben Weile, denn man darf ja nicht vergessen.
Sie verlieren immer wieder die besten Spieler, sage die Jungs, die treffen. Sie haben ein Konstrukt und ein Gerüst, das in Ordnung ist, aber das immer aufzufüllen, also die machen das echt gut. Also Köcke und Silberberger, meine zwei Jungs aus Tirol, bin echt stolz.
Kann ich mal wieder sagen. Da.
Nein, wir danken dir wirklich.
4 Siege aus den vergangenen 5 Bundesligaspielen. Prelitz, Sabitzer und Co. Sie liefern das Resultat. Platz 5.
Natürlich ist es schön. Ich würde es jetzt gar nicht einmal so auf die Top 6 herunterbrechen, sondern die 24 Punkte sind schön und die Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben über weite Strecken, wie das Team zusammengehalten hat, ja, die Art und Weise, wie wir spielen, das macht uns extrem stolz. das mit den Top 6 aktuell, das ist eine schöne Begleiterscheinung.
Aber jetzt einmal ganz ehrlich, war das nicht von Anfang an der Plan? Zu Beginn der Saison haben wir schon darüber gesprochen, wenn wir an uns glauben, können wir es locker in die Top 6 schaffen. Das ist so wichtig für uns. Fakt ist, die WSG Tirol ist auf einem sehr guten Weg. Applaus für diese Leistungen.
21. So sind wir wieder. Aufmerksam haben wir das verfolgt hier und natürlich auch das ein oder andere dazu noch besprochen. Es ist ja fast unangenehm, Thomas Silberberger, dass jetzt Winterpause ist, oder? Bei dem Lauf.
Aktuell schon. Wir haben intern gesprochen, zwei Runden würden uns noch gut tun, weil wir aktuell eine super Verfassung sind. Und, aber ja, man muss es nehmen, wie es ist. Und ja, hat sich die Mannschaft da jetzt verdient, dass wir da stehen und wir nehmen es, wie es ist. Es nutzt
ja
nichts.
Ja. Apropos Winterpause, bei uns gibt es die Möglichkeit, auch während der Sendung die ein oder andere Frage zu stellen, vielleicht auch Wünsche oder auch Meinungen abzugeben. Und wir haben eine erste Frage an Thomas Silberberger. Und zwar, wenn es wahr ist, sollte die jetzt dann auch da hier hinten gleich erscheinen.
Ja.
Da ist sie auch schon. Ja. Ob er für immer ein Christian Streich bleibt? Oder geht es noch woanders hin?
Ja, gute Frage. Also ich fühle mich rundum wohl in Wattens. Ich bin ja Tiroler, das merkt man, glaube ich. Ich arbeite in Tirol. Aber woanders hin muss man schauen. Sicher denkst du oft, ich möchte was anderes machen. Also ist auch klar, wenn mir ein anderer Verein heute hätte, wahrscheinlich zwischen 4 und 6 Jahren Ruhe im sportlichen Bereich, das muss man auch sagen. Aber das will ja gar nicht jeder Verein. Also ich fühle mich sehr wohl und kann mir noch durchaus noch mit 10 Jahren Wattens vorstellen. Aber es geht auch im schnelllebigen Fußballgeschäft, weiß man eh, dass es schnell geht. Aber Fakt ist, wenn du woanders Trainer werden willst, dann musst du aktiv drauf zugehen.
Man weiß bei der WSG nie genau, wie lang teilweise die Verträge laufen. Also es gibt sonst eigentlich kaum Geheimnisse bei anderen Vereinen, nur bei der WSG ist das so. Zum Beispiel auch beim Trainer weiß man es nicht so genau. Ne? Gibt es überhaupt Verträge?
Doch, bei den Spielern, da weiß ich alle Vertragslaufzeiten
definitiv. Ja. Sie wissen es schon, aber wir wissen es nicht.
Nein, ich selber, wir haben eine Vereinbarung, aber da steht keine Jahreszahl drin.
Ja, das heißt?
Ja, das heißt, es keine Jahreszahl gibt.
Einfach, das geht einfach immer weiter.
Nein, ja.
Man kann ja das ja auch besagen, es ist halt dann ein unbefristeter Vertrag vielleicht.
So ungefähr kann man das. Nein, wir haben schon einmal darüber gesprochen, was wäre wenn, aber jetzt, wir haben jetzt die letzten 2 Jahre haben wir nie verlängert, in einer schriftlichen Art und Weise. Also wir haben einmal, du musst ja jetzt ja das zur Bundesliga schicken.
Lizenzierung, ne?
Die Lizenzierung, aber ja, wir haben die letzten 2 Jahre eigentlich nie ein Schriftstück, ich habe kein ausgehändigtes Schriftstück von der WSG, aber ich brauche auch keins.
Ja, die Frage ist natürlich auch, Christoph Freund, ob er vielleicht auch einmal was anderes sehen sollte, möchte, könnte.
Können sicher, die Qualität hat er sicher. Es ist immer die Frage, ja, er fühlt sich extrem wohl, kann da auch sehr, sehr viel so gestalten, wie er will. Also ja, er ist ein Tiroler, aber wie gesagt, ich bin jetzt auch schon sehr lange in Salzburg, man weiß schon, was man dann hat da, wenn man bei so Vereinen ist, wo man recht viel mitgestalten kann, aber natürlich wird auch immer wieder mal in Gedanken kommen, wenn man dann erfolgreich ist und andere Vereine sieht, ja, was da vielleicht möglich ist, aber ja, es ist eine persönliche Entscheidung, aber schön ist, dass es so ist, wie es ist für den Sübi, weil so hat er sich erarbeitet und ich bin mir sicher, dass die andere Vereine immer wieder austauschen über einen gewissen Thomas Silberberger, ob das nicht eine Option wäre. Und das spricht für seine Qualität.
Harry, aufgrund deiner langjährigen Erfahrung, was kannst du einem wie Thomas Silberberger mitgeben? Das Gute zu behalten, weil es auch so nah ist, oder vielleicht auch etwas Risiko einzugehen, woanders hin?
In erster Linie, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass das eine große Ausnahme ist, dass man als Trainer so lang bei einem Club bleibt und so erfolgreich arbeitet wie er, weil sonst jetzt wahrscheinlich eh nicht gehen. Tatsache ist, dass er unglaublich authentischer Mensch ist, der so richtig gut zu dem Club passt und er, wie man das auch gehört hat, Sachen sagen kann in seiner Begeisterung zu den Spielern oder laut werden kann, ohne dass die Spieler gleich irgendwie bessern und sagen, der Trainer, der schreit immer mit uns. Und dementsprechend, glaube ich, ist das ein extrem guter Verein für ihn, wo er sich ausleben kann und wo er erfolgreich arbeitet, wie die Tabelle zeigt.
Ja, mit Sicherheit ist es so. Die große Frage ist natürlich auch, Welche Ziele hat man noch mit der WSG jetzt? Einmal waren wir schon in der Meistergruppe, vielleicht schafft man es wieder. Man ist im Vorjahr Siebter geworden, also erst in der Qualifikationsgruppe. Ich sage mal so, die Luft nach oben wird ja praktisch immer dünner, nicht? Also dass man noch mehr erreichen kann. Oder ist dann Europacup das nächste Ziel? Nein,
Europacup
war ja schon möglich
letzte Saison. Ja, wir waren halt mit einem Fuß in dieser Konferenz League Quali drin, weil wir gute Quali-Runde gespielt haben und das Playoff-Halbfinale gewonnen haben. Aber Europacup, das war vermessen, dass wir mit dem Europacup planen. Wir kennen letztes Jahr war es aus der Klagenfurt, vor zwei Jahren waren es mir, vor drei Jahren war es Hartberg. Es gibt immer einen Nischenplatz in diesem Meisterbluff, weil irgendein Großklub hat Probleme, wie einfach die Vergangenheit gezeigt hat. Und deswegen hat eigentlich ein Verein wie WSG, Klagenfurt, Hartberg hat es geschafft. St. Pölten, glaube ich, war das erste Jahr dabei. Mhm. Aber das ist dem zugrunde gelegen, dass immer ein Großklub geschwächelt hat. Also wenn die Großklubs arbeiten würden, was budgetmäßig am Platz steht, dann wäre niemals ein Platz in die Top 6 für keinen kleinen Verein vorhanden. Und wir schauen halt bestmöglich, dass wir sind einmal reingekommen, vielleicht rutschen wir wieder rein, aber mit unseren Gegebenheiten, der Christoph hat gesagt, wir haben nicht einmal ein eigenes Stadion, wir haben wahrscheinlich das niedrigste Budget der Liga, ist ein klasse, halt ein ganz ein gutes Ziel für uns.
Ja. Zwei Punkte, die ich da noch ansprechen möchte. Das eine ist eben im Frühjahr. Ist die Mannschaft dann auch so, wie sie jetzt ist? Wir haben gerade gehört, viermal dieselbe Mannschaft aufgelaufen. Wird sie dann auch im Frühjahr so sein? Oder ist davon auszugehen, dass der ein oder andere auch abgegeben wird? Weil man eben, man kann es ja durchaus ansprechen, auch das Geld benötigt. Also konkret spreche ich an zum Beispiel den slowenischen Stürmer Nik Prelec.
Ja, das kann natürlich sein, dass da was aufpoppt. Die Spieler wecken Begehrlichkeiten. Es war ja nicht unser erster Transfer. Jeboa war Leon Klaasen, hat uns gehört. Also wir sind jetzt so, dass wir kaum mehr Leihspieler haben. Ich glaube, wir haben nur zwei Leihspieler, der Savitzer Tommy und der Tim Britzer. Der Rest ist bei uns langfristig unter Vertrag. Und natürlich ist das mittlerweile ein Transfererlöser, Budgetposten für uns. Und wir haben vor zwei Jahren sind wir schon extremes Risiko eingegangen, Mitte Februar, wenn wir Kelvin Jeboa ziehen haben lassen und waren auch auf Tabellenplatz 5. Und dann ist der Kelvin zur Sturm Graz und mit dem Transfer von Kelvin ist plötzlich der Baden-Friedrichsen explodiert. Mhm. Also ja, es war ein extremes Risiko, aber wir, ja, wenn eine Anfrage da ist, weil wir uns beschäftigen, aber das Gute ist, einen Preis dürfen wir machen. Wir wissen schon, dass wir keine Unsummen verdienen, weil wir nicht europäisch spielen, aber trotzdem, die Spieler, wenn das Angebot da ist und das Angebot passt, dann wird er abgeben.
Ja, wir haben da gesehen, Nik Prelec, den ehemaligen slowenischen Nachwuchsnationalspieler, und auch Lukas Sulzbach ist auch ein interessantes Beispiel, von Rapid gekommen, dort nicht mehr wirklich gebraucht worden und hat sich jetzt bei Thomas Silberberger und der WSG ganz stark entwickelt. Ist eigentlich interessant oder vielleicht auch typisch für die WSG, dass es eben Spieler auf dem zweiten Bildungsweg schafft.
Ja, das geht nicht nur bei Wartens so, sondern auch bei anderen kleineren Vereinen. Wenn ein Spieler kult wird, dann kriegt er einfach mehr Möglichkeiten als bei einem großen Verein. Wenn es bei einem großen Verein wie Red Bull vielleicht zwei Spiele schlecht spielst, kann natürlich passieren, dass der nächste dran kommt. Und bei der WSG ist es eben so, dass die Spieler mehr Möglichkeiten kriegen, mehr Chancen haben und nach drei schlechten Spielen vielleicht noch immer in der Startformation stehen.
Mit Sicherheit ist es so. Und das andere Thema, was ich noch ansprechen wollte bei der WSG, ist der Zuschauerzuspruch. Aktuell sind die Zahlen rausgekommen von der Herbstmeisterschaft. Im Schnitt 2100 Zuseher bei der WSG, Platz 12. Also übrigens Salzburg, gleich hinter Rapid, unter Anführungszeichen, erstmals auch auf Platz 2 mit über 12.000. Christoph Freund, wieso ist das so, könnte ich jetzt sagen? Wieso gibt es trotz der Erfolge nicht die Anerkennung auch vom Innsbrucker Publikum, weil eben die WSG ja auch auf dem Tivoli spielt?
Grundsätzlich glaube ich aber, dass mehr sind wir die Saison davor. Von Zuschauerschnitt her, die Meinung habe ich schon. Ja, schau dir an, die Historie des Tiroler Fußball. Es ist damals mit dem Crash vom FC Tirol eigentlich alles zusammengebrochen. Die WSG Tirol war in Wirklichkeit, der Christoph hat einmal zweite Liga, der Christoph war dabei, aber es hat ja nie jemand Ziele. Der Verein hat ja nie Ziele gehabt. Der Verein, ich habe immer gesagt, oder ich sage immer, vor Diana Langes, der Verein war in einer Art Wachkammer. Der Verein war, die WSG Wartens war da, hat Regionalliga gespielt, zweite Liga, es war völlig egal. Man hatte nie Ziele gehabt, ob du Regionalliga oder zweite Liga spielst, das war jeden wurscht. Und deswegen hat auch der Verein nie eine Fanbase gehabt. Wie ich damals von Kufstein nach Wartens gekommen bis 2013, die haben vor 50 Zuschauern gespielt in der Regionalliga. Und ja, das dann zu entwickeln und da ein Feuer zu entfachen, es ist extrem schwierig. Und in Tirol ist halt die Historie des Tiroler Fußball in den letzten 20 Jahren, die ist, wenn wir ehrlich sind, katastrophal.
Ja, war vieles positiv, aber am Ende eigentlich auch vieles dann natürlich, vor allem was die Insolvenz betrifft, hat nachhaltig natürlich Schaden zugefügt. Diana Lange-Swarovski ist noch angesprochen worden. Ist Ihr finanzieller Zuschuss eigentlich lebenserhaltend für den Verein?
Na, schon lange nicht mehr.
Naja, was ist ja, aus dem Privatvermögen wird ja jährlich fast gesponsert, ne? Hört man.
Ja, hört man, aber das sind jetzt nicht die Summen, wo man dachte, boah, die halt der Verein allein am Leben. Der größte Sponsor ist der Bewerb. Unser größter Sponsor ist der Bewerb, die Bundesliga. Sky mit den medialen Rechten, das sind unsere Big Player. Zuschauereinnahmen bei uns zum Beispiel sind nicht einmal im Budget drinnen. Also, weil das wollten wir einfach nicht mit einnehmen, aber sie ist natürlich immer, wenn eine Lücke entsteht, ist sie da mit ihrem Privatvermögen, definitiv. Ja. Und tut natürlich ja einiges dazu bei, dass der Verein in schwarzen Zahlen operieren kann.
Ja. Ich frage auch deshalb das Thema, weil Christoph Freund natürlich durch das Ableben von Dietrich Mateschitz natürlich auch immer wieder Stimmen gibt. Wie geht es dann mit Salzburg weiter? Es heißt ja, dass Red Bull im Moment bei Salzburg nur mehr Sponsor ist. Das heißt
nicht nur, das ist so.
Es ist so. Heißt das auch, dass eben der Sponsorbeitrag zwar wichtig ist, aber nicht existenziell für das Fortbestehen des Clubs?
Ja, ist wichtig. Wir haben uns natürlich jetzt eine Basis geschaffen die letzten Jahre mit internationalen Spielen, mit Transfers, dass wir ja sehr, sehr gutes Eigenkapital haben, dass wir wirklich gut wirtschaften können, auch auf die nächsten Jahre hinaus. Aber natürlich ist der Sponsorvertrag mit Red Bull auch für uns sehr, sehr wichtig und ist ein wichtiger Teil davon. Aber da wird sich auch die nächsten Jahre nichts daran ändern.
Ja,
und aber, Entschuldigung, ja, aber der Druck, Spieler zu verkaufen, wird natürlich dann größer, oder?
Nein, weil das ändert sich jetzt nicht. Wir haben einen längerfristigen Sponsorvertrag auch mit Red Bull, also das ist soweit abgesichert. Und daran ändert sich unsere aktuelle Situation nicht, auch nicht, wie es die letzten Jahre war.
Mhm. Das heißt also,
hoffen wir, dass es dann auch noch länger hinausgeht, aber wir haben jetzt einen längerfristigen Sponsorvertrag, eben der, was eben gültig ist und hoffentlich auch noch lange Zeit die Zusammenarbeit so weiter funktioniert.
Also das heißt, im Moment mittelfristig soll eigentlich im Prinzip, was diese Zuschüsse betrifft, sich nichts verändern.
Nein.
Dietrich Mateschitz, Sie haben ja auch schon anlässlich seines Ablebens ja auch schon in Interviews gesagt, dass er natürlich bedeutend war für das Entstehen dieses Clubs in dieser Form. Für Sie persönlich, wie war da eigentlich die Zusammenarbeit, der Austausch? Wie intensiv war das? Im Laufe der 15 Jahre, Sie sind ja mittlerweile seit 2006, 16 Jahre schon beim Club.
Er war eine unglaubliche Persönlichkeit. Es war immer eine große Freude, wenn man sich austauschen konnte mit ihm, weil er einfach ein großer Visionär war und das einfach vorgelebt hat. Groß zu denken, Dinge anzugehen und durchzuziehen. Und für das war einfach ein großes Vorbild. Und ohne Dietrich Mateschitz wäre das nie möglich gewesen, so junge Spieler so zu entwickeln, so eine Akademie zu bauen und solchen Fußball in Salzburg zu spielen. Und darum war das immer was Besonderes, wenn man die Möglichkeit hatte, sich mit ihm auszutauschen.
Ja, der hat ja auch entschieden, wie es weitergeht und unter anderem auch, dass für die Sportagenten von Red Bull mit Oliver Minzlaff einer zuständig ist, der über Ralf Rangnick überhaupt zu Red Bull gekommen ist. Ändert sich jetzt etwas für Salzburg oder auch für Sie in der Arbeit? Durch diese Installierung eines CEO für die Sportagenten?
Nein, wird sich grundsätzlich nicht groß was ändern. Eben, wie gesagt, wir sind ein eigenständiger Verein. Wir haben einen super Sponsor mit Red Bull und das hoffen wir, dass es in Zukunft so weitergeht. Und die Ausrichtung vom Verein ist einfach auch so, jungen Sportlern die Möglichkeit zu geben, ihren Traum zu verwirklichen, über die Akademie, über junge Spieler einfach Profifußballer zu entwickeln, ihnen die Möglichkeit zu geben, international auf Top-Niveau zu spielen. Und damit kann sich ja der Sponsor Red Bull super identifizieren. Und ich gehe davon aus, dass sich da in Zukunft, auch für die längere Zukunft, nicht viel ändern wird.
Das heißt, Stefan Reiter und Sie haben weiterhin die Entscheidungshoheit.
Genau.
Ja, okay. Das vielleicht auch einmal noch mal klar festzulegen, weil es eben auch hier Stimmen gibt, dass möglicherweise hier auch Veränderungen anstehen könnten. Christoph, die Zuschauerentwicklung habe ich schon angesprochen, die ist natürlich positiv. Das hat ja auch damit zu tun, dass wahrscheinlich auch das Sportliche zufriedenstellend ist. Wie zufriedenstellend war für Sie der Herbst mit Bundesliga, Pokal, Einzug ins Viertelfinale und Champions League? Letztlich geht es ja in der Europa League weiter.
Ja, sehr zufriedenstellend. Die Ansprüche werden halt einfach immer höher und es wird so vieles selbstverständlich. Letztes Jahr waren wir im Achtelfinale, es war ganz was Spezielles. Heuer müssten wir dann von den Erwartungen schon ins Viertelfinale, aber das ist einfach nicht die Realität. Wenn wir ehrlich sind, haben wir in der Champions League Gruppenphase gespielt mit Chelsea und AC Milan, zwei Riesenclubs, wo wir super reingestartet sind und haben wieder bis zum letzten Spiel die Möglichkeit gehabt, sogar Zweiter zu werden. Und darum haben wir aus meiner Sicht eine richtig gute Champions-League-Saison gespielt. Und auch eine richtig gute Bundesliga-Saison. Es ist lustig, letztes Jahr nach 16 Runden habe ich jetzt geschaut, haben wir 39 Punkte gehabt. Heuer auch 39. Letztes Jahr Torverhältnis war plus 24. Heuer auch von plus 24. Und gefühlt ist aber so, na, heuer geht's ein bisschen schwieriger. Heuer waren die Spiele nicht so. Aber das sind halt die Fakten. Und trotzdem war nicht alles, alles Gold. Ja, wir haben einige Verletzungen gehabt. Wir haben in der Champions League nie mit unserer besten Formation spielen können. Das war bitter. Weil auf dem Level muss sowieso alles zusammenpassen, dass man überhaupt eine Chance hat, dass man da ein Spiel gewinnt. Und wir haben, unser bester Stürmer hat sich beim zweiten Spiel leider schwerer verletzt. Der Fernando, bester Stürmer. Wir haben viele gute Stürmer, aber richtig ein wichtiger Keyplayer vorne. Solé war immer wieder verletzt. Der Cabaldo, was da sehr, sehr wichtig ist. Wir haben einfach nie mit der besten Formation spielen können. Und trotzdem, bis auf das letzte Spiel oder die zweite Halbzeit in Mailand, haben wir eigentlich immer richtig knappe Spiele gehabt. Und darum bin ich da sehr, sehr zufrieden mit dieser jungen Mannschaft, vergisst man auch so schnell. Wir spielen derzeit mit einem Durchschnittsalter zwischen 21 und 22 Jahren. Das hat es noch nie gegeben, so jung, dass man wirklich fast alle Spieler so jung gespielt haben. Und das ist einfach auch ein nächster Schritt für die Jungs in der Entwicklung gewesen. Und wir sind in allen drei Bewerben dabei und darum bin ich sehr, sehr zufrieden.
Harry, wie zufriedenstellend ist es für dich, was Salzburg gezeigt hat? Stimmst du überein, dass die Erwartungshaltung vielleicht von manchen schon zu hoch ist?
Ja, das ist ganz klar. Also die Öffentlichkeit verlangt natürlich immer mehr. Ja. Je besser das man wird, desto mehr wird verlangt. Das ist absolut so. Salzburg hat in den letzten Jahren großartigen Fußball gespielt. Und es ist nur jetzt vielleicht so gewesen, dass die jungen Spieler ein bisschen überfordert waren in den letzten Spielen, weil einige verletzt waren, haben sie ja nicht die Möglichkeit gehabt, mehr zu tauschen. Und dementsprechend gibt es natürlich auch gleich wieder Kritik, weil es verliert man da vielleicht das Spiel einmal in Mailand und dann wird man schon extrem kritisiert. Ja. Das kann natürlich passieren, dass so eine junge Mannschaft einmal eine Hälfte auslässt, so wie das war in Mailand. Aber im Grunde ist das eine sehr kompakte Mannschaft, Spieler, die unglaubliches Laufpensum haben. Und ja, ich schaue die Mannschaft einfach extrem gern an, auch wenn sie so wie jetzt in Klagenfurt bei weitem von der Bestform entfernt waren.
Ja. Das stimmt. Und darum für uns ist es ein bisschen anders wie beim Süvi. Für uns kommt die Winterpause gerade recht. Ja. Also, wir müssen keine Spiele jetzt mehr haben. Wir sind jetzt ganz froh, dass wir ein bisschen die Tanks wieder auffüllen können.
Ja, den Eindruck ist es vor allem geistig im Kopf. Ja. Die Möglichkeit.
Absolut, aber das ist ja auch, wenn man so junge Spieler hat, wie du denkst, Lukas Susic, Niki Seiwald, Junior, auf einmal müssen das die Stützen heuer, ja, die müssen dann vorangehen und es waren dann schon Phasen, alle drei Tage dann ein Spiel, immer wieder Highlight-Spiele in der Champions League, gehen sie ans Maximum körperlich, aber auch geistig, einfach mental, das sind schon Spiele, wo die Jungs einfach an ihre Grenzen kommen und ja, das ist einfach in ihrer Entwicklung eine wichtige Phase ist, aber dann vielleicht nicht immer an ihrem Maximum sind am Wochenende, ja. Ja.
Und wer entscheidet es dann, dass so junge Spieler schon in die Stammformation kommen? Ist das der Trainer oder sind da mehrere dabei, die da entscheiden?
Nein, im Endeffekt ist es natürlich der Trainer, der macht die Aufstellung und sieht die Burschen auch jeden Tag. Aber natürlich diskutieren wir immer wieder in einer größeren Runde. Aber ja, wir haben auch nicht so viel durchrotieren können durch die Verletzungen, was wir einfach gehabt haben im Herbst. Und darum sind natürlich einige Spieler schon an ihr Leistungsmaximum auch jetzt gekommen. Mhm. Das spürt man schon.
Ja, sicher. Thomas Iverberger, viele Spiele gegen Salzburg gehabt, jetzt in der vierten Saison, also schon seit 2019. Stimmen Sie überein, dass sich vielleicht jetzt von der Spielanlage etwas verändert hat im Laufe der Zeit? Jesse Marsch auf Matthias Jeißle und jetzt die zweite Saison, Matthias Jeißle.
Ja, jetzt unter Matthias Jeißle, glaube ich, schon ein bisschen andere Handschrift zu erkennen wie unter Jesse Marsch, obwohl ich natürlich in der Grundausrichtung ist fast immer, du weißt, was gegen Red Bull zu tun ist, aber ja, es ist egal, ob wir gegen Jesse Marsch gespielt haben oder gegen Matthias Jeißle bei uns in Salzburg, sind wir immer in einen Wirbelsturm reingeraten. Also, aber wir haben dann auch im Meisterbluff eine der wenigen Mannschaften, wir haben Red Bull Salzburg schlagen dürfen, im Meisterbluff damals noch unter Jesse Marsch. Aber wie der Christoph jetzt gesagt hat, es fühlt sich momentan, ich habe mir gestern Red Bull Salzburg angeschaut, es fühlt sich extrem müde an, wie sie auftreten, aber die Zahlen und Fakten im Endeffekt gleich gut wie im letzten Jahr. Und letztes Jahr hat man gesagt, die Mannschaft ist die beste Salzburg-Mannschaft, was wir seit Jahren gehabt haben. Und heuer haben sie gleich viele Punkte, gleiches Torverhältnis. Also wie der Christoph richtig sagt, du du schaust dann immer gleich weiter, es muss weitergehen, es muss nur besser werden, aber ich glaube, recht viel besser geht es nicht mehr.
Ja, fehlt vielleicht ein bisschen der Glanz oder die Dynamik, die man vielleicht oft gesehen hat, vielleicht auch zugunsten der defensiven Balance, möglicherweise?
Wir sind schon sehr kompakt, ja, für so eine junge Mannschaft, wir haben 9 Gegentore gekriegt in 16 Spielen, das spricht auch, glaube ich, klar für Matthias, die Handschrift von einem Trainer, vom Trainerteam ist da schon klar zu erkennen und spricht auch ein bisschen für die Entwicklung oder die Reife der jungen Mannschaft. Aber es stimmt, in den letzten Spielen haben uns sicher ein bisschen die Leichtigkeit und die ganz Frische gefällt und dann ja, waren keine so klaren Siege mehr dabei. Aber ich nehme auch so gerne, es war 1-0 wie gestern, wo man richtig fighten muss, auch noch zum Schluss, sehr gerne mal mit und das bringt die Jungs auch weiter.
Ja, mit Sicherheit. Außerdem ist ja der Vorsprung eben gestiegen, 6 Punkte Vorsprung auf Sturm. Harry, der Matthias Eisler angesprochen, war ja zwar nur kurz, weil er sich dann ja mehrfach schwer verletzt hat, Innenverteidiger, auch in der deutschen Bundesliga. Und das warst ja du auch. Insofern siehst du wahrscheinlich gerne, wenn es nur 9 Gegentore gibt, ne? in 16 Spielen.
Also wenn ich es mal im Fernsehen anschaue, sehe ich das nicht so gerne.
Okay.
Muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich sehe die Salzburger auch lieber, wenn sie höher gewinnen als 1-0. Bei dem gestrigen Spiel muss man ganz klar sagen, dass Austria Klagenfurt zumindest ebenbürtig war, wenn sie nicht sogar bessere Torchancen gehabt haben. Und dementsprechend hätte Klagenfurt ein Unentschieden absolut verdient gehabt.
Ja, aber generell, die Salzburger Mannschaft, hast du gesagt, siehst du gern, wie würdest du die Arbeit eines so jungen Trainers einschätzen? 34 Jahre, hat Meisterschaft Pokal schon gewonnen, war im Champions League Achtelfinale. Geht wahrscheinlich auch nicht viel mehr in so kurzer Zeit.
Also ich finde, dass es extrem gut macht, dass er die Mannschaft extrem weiterentwickelt hat. Das muss man auch ganz klar sagen. Er hat ja, das darf man ja auch nicht vergessen, er hat ja fast jedes Jahr 4, 5, 6 Spieler, die abgegeben werden und die müssen von anderen ersetzt werden. Und dann muss er das Gleichgewicht innerhalb der Mannschaft finden. Also das ist extrem schwer und das ist eine große Aufgabe für so einen jungen Trainer. Aber er ist für sein Alter einfach auch schon, wie die Spieler selbst, extrem weit.
Siehst du ihn auch reif für eine andere Aufgabe, vielleicht auch für eine andere Liga?
Ja, das wird wahrscheinlich im Innersten sein Wunsch sein. Und ich glaube auch nicht, dass Red Bull Salzburg bei ihm eine Ausnahme macht und sagt, du darfst nicht gehen. Also das haben bis jetzt alle gehen dürfen und dementsprechend werden sie bei ihm genauso handeln. Ja,
bei manchen wurde auch etwas nachgeholfen, sagt man Christoph, oder? Bei manchen hat man auch ein bisschen nachgeholfen.
Wirklich?
Dass sie den nächsten Schritt machen, oder?
Ne? War immer gesunde, der nächste Schritt.
Aber nach dem zweiten Jahr hat man das oft gesagt.
Ja, natürlich, aber es ist ja so, wie der Herr sagt, die Trainer sind extrem ehrgeizig und für einen Trainer ist dann so, er erreicht im ersten Jahr sehr, sehr viel. Der Matthias, Doublesieger, Champions League Achtelfinale. Und dann ist auch für den Trainer so, einige Spieler gehen wieder weg, die Philosophie vom Verein ist einfach so. Und wenn man dann so viel gewinnt, natürlich ist dann auch im Kopf, das erste Mal was zu bestätigen, ist immer ein bisschen schwieriger sogar, wie das erste Mal was zu erreichen. Und das ist auch für die Trainer natürlich so. Und dann kommen die ersten Verlockungen und damit beschäftigt man sich einfach. Und das ist wie bei den Spielern ein bisschen. Der richtige Zeitpunkt ist oft gesunder für beide Seiten und dann eine neue Challenge wieder. Aber bis jetzt waren wir sehr, sehr happy mit unseren Trainern.
Ja,
sind wir aktuell. Das nicht vergessen. Das ist für Trainer und Spieler gleich, dass Red Bull Salzburg einfach ein Verein ist, der gut ausbildet, Trainer genauso wie Spieler, und dass die dann halt den Weg weitergehen.
Sprungbrett, sagt man dazu.
Sprungbrett, ja.
Könnte man so sehen. Aber also, eben der Punkt ist, bis jetzt war eben nach dem zweiten Jahr immer Schluss. Also jetzt könnte man, wenn ich richtig zähle, ist es dann kommenden Sommer soweit. Christoph hat Vertrag bis 2025, Matthias Jeißle. Wenn er jetzt den nächsten Schritt macht, ja. würden Sie ihm da irgendwie versuchen mitzuteilen?
Dann wird es da ja. Nein, wenn man es denkt, ich glaube einfach, wie gesagt, es ist so, wenn der Trainer dann so eine gute Arbeit macht und die Erfolge vorweisen kann und sich dann damit beschäftigt, das haben sie ja letztes Jahr schon Vereine mit Matthias beschäftigt. Aber ich glaube, für ihn ist es auch sehr, sehr wichtig, jetzt das zweite Jahr neue Herausforderungen, neue Situationen kennenzulernen, auch als Trainer, als Junger. Und wir werden sehen, was dann im Sommer passiert. Aber ich glaube schon, dass er eine sehr, sehr interessante Traineraktie im europäischen Fußball ist, sehr jung, extrem ehrgeizig und er will sich einfach auch selber immer wieder weiterentwickeln und ist einfach ein interessanter Trainer. Für viele Vereine in Europa, glaube ich.
Ja, und er will natürlich auch nach Deutschland, in seine Heimat. Ich glaube,
das spricht da perfekt Englisch. Also.
Das ist nicht
die Welt ist offen.
Genau. Ja. Ja, übrigens noch eine Zahl, die man vielleicht noch erwähnen kann. Er hat bisher 48 Bundesligaspiele als Salzburg-Trainer absolvieren dürfen und hat davon 37 gewonnen. Das ist übrigens ein neuer Bundesliga-Rekord in der fast 50-jährigen Bundesliga-Geschichte. Apropos Transfers, Christoph Freund, also wir können davon ausgehen, Matthias Jaissler wird im Frühjahr Trainer bei Salzburg sein. Das muss aber nicht für jeden Feldspieler gelten, oder? Oder für jeden Spieler im Kader gelten, kann ja auch Torhüter betreffen. Wird sich da was tun im Jänner?
Es muss nicht sein, ne? Dass Nein. jeder Feldspieler noch da ist. Aber wir werden sehen. Jetzt ist die Weltmeisterschaft, das ist eine längere Pause heuer. Also ich glaube, dass ein bisschen mehr passieren wird am Transfermarkt wie die letzten Jahre im Winter, weil es einfach kürzer war. Und einige Spieler haben sich sicher wieder ein bisschen ins Rampenlicht gespielt. Wir werden sehen, wer dann wirklich anklopft und wer wirklich... wirklich Interesse oder wirklich einen Spieler auch zu verpflichten, aber der eine oder andere ist sicher eine interessante Aktie geworden, ja.
Ja, wollen wir vielleicht einen herauspicken? Wir haben da die vier, die bei der Weltmeisterschaft sind, die beiden Schweizer mit Sucic und Pavlovic, dann ja auch zwei noch bei Kroatien bzw. Serbien. Noah Okafor, das ist jetzt 3 Jahre voll. Also ist ja eigentlich schon fast höchst an der Zeit, oder? Oder wird er so eine Legende wie Ulmer und Wöber bei Salzburg?
Das glaube ich eher nicht, dass er den Weg einschlägt. Gut, ja. Und man muss aber auch sagen, beim Noah, diese ersten 12 Monate waren schon so, dass er gebraucht hat, auch dass er richtig angekommen ist, immer wieder ein bisschen verletzt war. So richtig durchgestartet ist er letztes Jahr in der Saison, wo er kontinuierlich auch abgeliefert hat. Jetzt hat er einen richtig guten Herbst auch wieder gespielt mit 3 Champions-League-Tore. Und jetzt ist er bei der Weltmeisterschaft. Wir werden sehen. Ich hoffe, dass er eine gute Weltmeisterschaft spielt. Aber dann kann die Aktie noch kaufen. Sehr interessant für einen Winter.
Ja, mit Sicherheit. Es ist fürs Budget dann immer ganz gut, wenn noch was draufkommt. Oder fürs Festgeldkonto, hat Uli Hoeneß immer gesagt. Aber der Punkt ist ja auch, muss er nicht auch den nächsten Schritt machen, weil von hinten schon viel Druck kommt?
Ja, so ist es. Da sind wir wieder beim Punkt. Er muss nicht, aber... Es könnte aber ein gesunder ein Schritt sein. Ja.
Nein, ich sage es ganz
klar. Ein gesunder Schritt sein ist gut. Ja.
Ja. Nein, aber der Noah ist jetzt 3 Jahre da und hat sich echt gut entwickelt. Und junge Stürmer im europäischen Markt, international auch treffen. Er bringt einfach extrem viel mit und sicher ein interessanter Stürmer für internationale Aufgaben. Aber er hat noch ein Jahr Vertrag bei uns. Und ich bin einfach happy, dass er nach den ersten 12 Monaten sich nicht hängen hat lassen, sondern wirklich dann sich zu einem Profi entwickelt hat. Und jetzt werden wir sehen, was der Winter bringt.
Also es ist durchaus wahrscheinlich.
Ich schließe es nicht aus.
Halt man das so fest. Nein, Okafor, wenn die Möglichkeit, Šeško verlässt ja fix den für den nächsten Sommer. Genau, und dann gibt es eben Spieler wie Adamu, wie Koeta, der ja vielleicht auch wieder 100%ig fit ist. Dazu natürlich Šimić und irgendwen habe ich sicher noch vergessen. Fernando kommt noch, der kommt ja wieder zurück. Also es gibt ja den einen oder anderen Stürmer, der dann auch treffen kann. Aber Thomas Silberberger, die interessante Geschichte ist natürlich auch, und das beobachten Sie ja auch, ist, dass ja ständig am Nachwuchs etwas passiert, an Talenten, die dann sofort nahtlos den einen oder anderen ersetzen können. Wie beobachten Sie das als Konkurrent sozusagen? Ich meine, man könnte natürlich auch abschöpfen, den einen oder anderen, ist ja auch schon passiert. Ne? Der ein oder andere aus der Salzburger Nachwuchsarbeit hat ja auch unter Ihnen schon gespielt.
Ja, wir sind jetzt da nicht die Nutznießer.
Aber Anselm fällt mir zum Beispiel
Anselm, Kukanik, das sind aber dann schon die, was nicht interessant sind. Aber ich muss sagen, sag jetzt einmal, nicht interessant waren für Red Bull. Und auch für dann einen größeren Verein, weil richtig gut macht Sturm Graz, weil die haben mit Brass, Gazi Begovic, Ingolic schon einiges abgeschöpft, was andere Vereine einfach verpasst haben. Weil wenn ich natürlich einen Spieler kriege für Liefering und der bei Liefering schon dominant ist und der schafft es dann nicht bei Red Bull in die erste Linie, für uns ist kein. Ich kann mich noch erinnern, ich habe einen Manager vom AliExpress damals angerufen und hat gesagt, nein, nicht böse sein, bei aller Liebe, das ist gerade immer für euch der wechselt wahrscheinlich zu Sturm oder Rapid, hat mir damals der Manager schon gesagt, das hat sie jetzt eine kleine Nummer für so einen Spieler. Aber Sturm Graz hat das richtig clever gemacht, dass sie da Spieler geholt hat von ihnen, die was top ausgebildet sind. Und wir haben halt damals mit Kukanik, Tobi Anselm, aber auch Ivan Lask, das hätte man auch nicht gekriegt. Haben wir dann David Schneck, sie haben sogar mal einen von uns geholt. Gell?
Ja, nach Liefering. Genau. Mittlerweile auch bei Sturm.
Also ja, irgendwo sind wir irgendwo drin in dem Radl, aber nicht die erste Adresse, das muss man auch ganz ehrlich sagen.
Aber es ist auch von außen beobachtet interessant, wie das funktioniert, das Werkel dort, ne?
Ja, beeindruckend. Also diese Namen, was ich jetzt bei Ihnen spielen, Šeško, Sucic, Kjærgaard, ja, da habe ich mir schon gedacht als Trainer, die würden uns schon einen Schritt weiterhelfen. Im Endeffekt gehen es bei Ihnen jetzt durch die Decken, nicht? Aber Ja, wir haben uns nicht einmal Fragen traut an Christoph, ob er uns einen auf Leihbasis geben kann.
Ja, aber wir hätten noch die Möglichkeit.
Ja, weil jetzt müssen wir ja schon wieder über ganz andere Spieler reden. Nicht?
Ja, das ist ja das Interessante. Das ist eigentlich das, was sich viele von Christoph freuen. Wer wird hochgezogen? Wie exakt wird das vorausgeplant? Oder anders gefragt, kennen Sie schon den Kader der Mannschaft 2024, 2025?
Nicht exakt, aber wir planen ihn, ja. Und das ist eigentlich das Interessante und Spannende an unserem Job, was wir die letzten Jahre immer wieder gemacht haben, dass wir wirklich 12, 18 Monate vorausgeplant haben, bis zu 24 Monate, da haben wir schon unsere Kaderplanungsmeetings gehabt und vieles ist dann immer wieder eintreten und das ist eigentlich die coole Geschichte, da sitzen wir uns auch dann selber zum und holen die Charts 17, von
17- und 18-Jährigen, ne? Oder 16-Jährigen.
Von vor 6 oder 12 Monaten raus oder vor 18 Monaten und sagen, 80% ist eintreten und das ist eigentlich das Schöne und das ist uns einfach in letzter Zeit oft sehr, sehr gut gelungen und da haben wir einfach auf die richtigen Talente gesetzt und ihnen auch Zeit gegeben und immer wieder forciert und geschaut, dass sie den nächsten Schritt machen und das ist eigentlich das, das, was die Arbeit bei uns so ausmacht und dass es nicht langweilig wird, dass wir wirklich immer wieder viele Wechsel haben und immer wieder die Mannschaften vorausplanen können.
Wie sind die jetzt schon da, Entschuldigung?
Ja.
Sind die jetzt schon da?
Einige sind schon da, ja. Aber man muss dann einmal wieder gezielt einige von außen dazu holen, um das Level einfach halten zu können. Weil wenn wir mit dem gesamten Level ein bisschen runterfahren und nur mehr mit eigenen machen würden, dann würden wir einfach wahrscheinlich nicht mehr international so performen können. Und das ist unser Sprungbrett eigentlich waren, dass wir einfach die Transfererlöse auch so nach oben schrauben haben können, dass wir international so mithalten können. Mhm.
Das heißt, man blickt eigentlich hauptsächlich nach vorne. Wie darf man sich das vorstellen? Da gibt es die Scouting-Abteilung mit einigen Mitarbeitern und am Ende wird dann irgendwann der Sportdirektor informiert. Weil Sie sagen, die Kaderplanung, nicht? In Deutschland gibt es ja sogar eigene Kaderplaner, das hört man ja in Salzburg gar nicht, da macht ja alles der Sportdirektor.
Nein, ich glaube, wir haben ein sehr, sehr gutes Team bei uns im Verein. Anfang auch schon mit dem Stefan Reiter, wo die Zusammenarbeit super ist. Und bis hin dann zur Scouting-Abteilung und zur Akademie, die ganz, ganz wichtig ist bei uns. Es ist auch sehr, sehr spannend, in der Akademie U16, U18 Kaderplanungsmeeting zu machen. Sind wir im großen Team zusammen, weil das einfach der Weg ist. Und das ist sehr, sehr eng bei uns. Da gibt es echt einen sehr, sehr intensiven Austausch. Und dann haben wir ein richtig gutes Scouting-Team. Es ist nicht international gesehen, nicht riesengroß. Österreich ist trotzdem wieder groß. Aber da haben wir wirklich ein sehr, sehr großes Vertrauensverhältnis und einen engen Austausch. Und das macht es dann einfach aus. Und im Endeffekt treffen wir dann gemeinsam, eigentlich die Entscheidungen meistens gemeinsam. Ja, im Endeffekt natürlich gibt es dann eine finale Entscheidung, was der Sportdirektor trifft. Aber das ist sehr, sehr gut im Team vorbereitet.
Fehlverpflichtungen?
Gibt es auch immer wieder.
Ja.
Natürlich. Ja. Aber zum Glück in den letzten Jahren nicht im Übermaß. Ja.
Aber den Trainer Jaisli hast du gewählt, oder?
Ja, den haben wir gemeinsam in die Akademie geholt, in die U18. Dann war er beim Kooperationspartner FC Liefering ein halbes Jahr Trainer. Ich habe ihn schon gekannt und ich war eigentlich schon in der Akademie sehr, sehr angetan von seiner Arbeit, von seiner Art und Weise. Und die Jungs, wie auch Spieler, lernt man ihn dann einfach in der Akademie schon kennen, auch wie Marco Rose damals. Und dann ist diese Gefahr oder von außen immer, wenn es dann sagen, jetzt wenn es einen jungen Trainer für mich ist, ist das eigentlich dann viel mehr Sicherheit, weil ich es eigentlich schon kenne, wie wenn ich einen Jungen von der Akademie oder von Kooperationspartner FC Liefering in die erste Mannschaft bringe, dann kennt man die Spieler oder auch den Trainer viel, viel besser, wenn man einfach schon länger mit ihm zusammengearbeitet hat, wie von außen ein Trainer. Für mich ist das Risiko immer geringer, wie wenn man von außen einen dazu holt.
Heißt das, dass der nächste Trainer dann auch schon jetzt bei Salzburg arbeitet oder bei Liefering?
Muss nicht sein, aber kann sein. Es geht auch nicht immer. So mal, Jesse Marsch war von außen, Oskar Garcia war von
außen. Aber der einzige wirklich Ausnahme, Jesse Marsch war ja schon im Red Bull-Konzern insgesamt. Er war halt in Leipzig Assistenztrainer. Oskar Garcia war der einzige, der nicht vorher war.
Stimmt.
Ja, eben.
Ja.
Und also das heißt, wir können davon ausgehen, wenn Jaisli geht, ist die Chance groß, dass es einen gibt, der schon jetzt im Umfeld arbeitet. Oder? Kann man nichts verraten. Es ist immer spannend.
Aber natürlich, wenn wer das
Red Bull, wenn das Risiko geringer ist, haben Sie gesagt. Ne?
Wenn die Philosophie wer in sich trägt und einfach das kennt, wie der Verein arbeitet oder wie Red Bull tickt, das natürlich macht es einiges einfacher. Ja.
Weil wir über die Scouting-Arbeit sprechen, weil wir über den Nachwuchs sprechen, einer, der die Arbeit von Salzburg sehr gut kennt, was den Nachwuchs betrifft, ist der ehemalige Nachwuchsleiter, ist Ernst Danner. Den Christoph Freund natürlich auch sehr gut kennt. 6 Jahre lang hat er bei Salzburg viel dazu beigetragen, dass sehr viele Talente dann auch tatsächlich es geschafft haben in die Kampfmannschaft und darüber hinaus dann in die anderen Top-Ligen. Und Markus Klima hat in den letzten Tagen Ernst Danner erreicht, und zwar in den USA. Er ist ja Sportdirektor bei den Philadelphia Union oder bei Philadelphia Union und hat mit ihm Hochinteressantes besprochen. Schauen Sie sich das an.
Über Red Bull Salzburg und die Strategie könnte man salopp sagen, die ausführenden Organe auf dem Platz befinden sich in einem ständigen Wechsel. Aber das Herz bleibt das Gleiche.
Salzburg wird mittlerweile natürlich beneidet, ja, weil es eine Top-Ausbildung ist. Aber die deutsche Nachwuchsförderung hat ein Riesenproblem. Ja, das ist ja nicht von der Hand zu weisen und auch mittlerweile bekannt. Ich meine, wenn ich hier die Durchlässigkeitsraten sehe, die ja mittlerweile durch entsprechende Untersuchungen belegt ist, das ist ja Hanebüchen, was da passiert. Es schafft fast kein Spieler mehr aus einer U11 bis in eine U19. Und das ist eine fatale Entwicklung.
Ganz anders in Salzburg. Nicolas Seiwald. Ein Beispiel dafür, dass Kindheitsträume tatsächlich wahr werden können.
Sie haben ja die Beispiele in der ersten Mannschaft. Ja. Meine, da spielt der Dion Cameri. Ja, mittlerweile, den kenne ich als 9-jähriger Junge. Und der, glaube ich, war mit 6 schon beim Verein. Ja, und diese Beispiele, die gibt es halt. Und das zeigt, dass es möglich ist und das zeigt, dass es einen Verein gibt, der langfristig an seine Talente glaubt.
Ernst Tanner. Unter seiner Leitung baut Red Bull Salzburg eine bis weit über die Landesgrenzen hinaus führende Rolle in der Nachwuchsarbeit auf und erringt den Sieg in der Youth League 2017. Der geplante Erfolg. Hier ist er zu Hause, in der Akademie in Liefering.
Diese Durchlässigkeit von den niedrigsten Altersstufen bis zur höchsten Altersstufen spricht natürlich auch für qualitativ gute Jugendarbeit und für traditionell gute Jugendarbeit und den, wie wir immer gesagt haben, den Entwicklungsansatz. Und dass dann natürlich dieser Entwicklungsansatz mit dem entsprechenden Scouting noch unterstützt werden muss, wenn man wirklich in der Spitze erfolgreich sein will, das ist ja ganz normal und das gehört dazu.
2018 dann sein Sprung zu Philadelphia Union in die Major League Soccer. Dem Triumph in der Eastern Conference diese Saison folgt schließlich eine dramatische Finalniederlage. Aber der Weg stimmt.
Ja, das war ja genau die Herausforderung, die ich gesucht habe, dass ich einen Club nochmal kriege, wo ich im Grunde eigentlich in alle Entscheidungen eingebunden bin und sowohl vom Nachwuchs über die zweite Mannschaft bis zu den Profis die Entscheidungen treffen kann und das alles nach meinen Vorstellungen auch entsprechend gestalten kann.
Der Kontakt zu Salzburg reißt nie ab, im Gegenteil. Brandon Aronson wechselt Anfang 2021 von eben Philadelphia Union nach Salzburg.
Das hat ja in einer Form funktioniert, dass ich natürlich Salzburg immer auch als entsprechenden Partner sehen werde, wenn es um junge Talente gibt, die man aus den USA rüberbringen.
Ernst Tanner ist damals ab 2012 an der Umstrukturierung bei Red Bull Salzburg maßgeblich beteiligt. Kosten müssen keine gescheut werden, Mühen scheut er generell nicht.
Wir haben damals in Afrika ja auch irgendwann mal eine Akademie gehabt und haben dann entsprechende Kooperationen eingegangen mit sehr vielen Akademien, flächendeckend über verschiedene Länder. Und wir haben eine beispiellose Reise gemacht, wo wir in 10 Tagen etliche Länder bereist haben, Kooperationen geschlossen haben. Und dann natürlich hat Salzburg mit der Akademie in Liefering überragende Verhältnisse, diese Spieler, diese Jungs zu integrieren. Es ist ein wichtiger Punkt, dass sie nicht rassistisch gesehen werden und integriert werden. Und das spricht sich rum in ganz Afrika.
Doch wer glaubt, mit dem Schritt in die Salzburger Akademie bereits einen ersten großen Schritt zu Ruhm und Ehre gemacht zu haben, täuscht. Zumindest in den Augen von Ernst Tanner.
Ich bin ein Verfechter der Werte und auch ein Verfechter der Arbeit. Und wir arbeiten eigentlich im Leistungssport gegen die gesellschaftliche Entwicklung. Das sehen wir in vielen Ländern und es gibt auch Länder, die mittlerweile den Anschluss in der Jugendförderung verloren haben, weil die Jugendlichen halt zu früh auf die falschen Werte schauen und auch ihre Eltern.
Nachwuchsarbeit, Scouting, Nachhaltigkeit, Geduld und nicht das schnelle Geld. Da wären wir wieder bei der eingangs erwähnten fatalen Entwicklung in Deutschland.
Ich habe vorhin davon gesprochen, dass der Scouting-Ansatz den Entwicklungsansatz nicht überlasten darf. Ja, das passiert gerade. Ja, es wird gerade sehr oft von Baum zu Baum gehüpft, wenn das erste Problemchen kommt. Und es ist fatal für die Entwicklung von dem Spieler.
Dann sage ich recht herzlichen Dank für das Gespräch und ja, alles Gute.
Sehr gerne und herzliche Grüße.
Tja, die sind angekommen. Ernst Tanner. Das Finale knapp verloren, Elfmeterschießen.
Super in Philadelphia.
Ja,
das ist ein super also, Typ.
Ja, richtig, war richtig, richtig in der damaligen Zeit, wie er zu uns gekommen ist. Also sehr, hat schon die richtigen Ansätze, hat viel Erfahrung auch im Nachwuchsbereich und hat da viel mitgestaltet, ganz klar. Und hat da in Philadelphia auch richtig gute Arbeit gemacht, die was jetzt einen richtig guten Fußball spielen und ja, auch Spieler verkaufen. Also ist einer der Vorzeigevereine mittlerweile in Amerika.
Ja, Brandon Aarons haben wir gesehen, der hat ja einen Bruder.
Ja.
Der soll Baxton. In Salzburg auch, am Baxton soll ja auch in Salzburg ein Thema gewesen sein.
Sehr interessanter Spieler, ja.
Ja, aber?
Boah, ja. Wir haben uns mit ihm beschäftigt, wir kennen ihn, aber es war jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt oder noch nicht die perfekte Konstellation, die wir geholt haben.
Christoph, wenn wir schon über den Nachwuchs sprechen, Liefering, ja, wichtige Baustelle unter Anführungszeichen, oder was heißt wichtige Baustelle, wichtiger Mosaikstein auf dem Weg hinauf. Baustelle sage ich deshalb, weil wenn ich mir die Tabelle ansehe, könnte man den Eindruck bekommen, im Moment in der zweiten Liga, das Kooperationsteam der Salzburger nur einen Zähler über oder vor einem Abstiegsplatz auf Platz 12. Woran liegt es? Weil so viele junge Burschen sind, die noch in die Schule gehen und die gegen gestandene Herren spielen, oder ist es diesmal ein ganz anderes Thema, weil solch eine Tabellenkonstellation hatten wir noch nie.
Haben wir schon gehabt da.
Naja, aber nicht in dem Ausmaß, nach 16 Runden.
Ja, haben wir gehabt, ja. 15, 16 Runden. Aber es liegt an mehreren Ursachen. Einen sicher, dass einige Jungs, die schon letztes Jahr gespielt haben im Erwachsenenfußball, wie Dion Cameria, Justin Omorici, Semi Baidua, Lucy Wallner, die sind eigentlich das Gerüst der Mannschaft waren, eben sehr wenig gespielt haben. Der Dion hat sehr viel in der ersten Mannschaft dann schon gespielt. Der Justin war im ganzen Herbst verletzt. Der Semi hat immer wieder Verletzungen gehabt, auch Lucy Wallner und so. Sehr, sehr viele ganz junge Spieler mit 16, 17 Jahren dann reinspringen haben müssen und dann das bisschen das Gerüst gefehlt hat. Dann war ein bisschen ein Negativlauf und das war das erste Mal auch für diesen jungen Burschen, dass sie mit so einer Situation konfrontiert waren. Und ja, dann war das nicht so leicht im ganzen Herbst. Viele Spiele auch mit der Youth League und darum war der Herbst nicht so einfach. Aber wir haben jetzt das Spiel auch das letzte Jahr angeschaut gegen Admira, wo sie als Mannschaft dann richtig aufgetreten sind, wo sie 1-0 gewonnen haben, gekämpft haben und es gibt einfach eine Entwicklung. Und darum bin ich mir sicher, dass sie sich im Frühjahr in der Tabelle nach oben orientieren werden. Die Ergebnisse waren nicht so, wie wir es gewünscht gehabt haben oder die der FC Liefering das vorgestellt haben. Aber es war ein wichtiger Entwicklungsschritt und auch sicher auch ein Learning für den FC Liefering, dass man aufpassen muss, dass man nicht zu jung ist. Und wenn was passiert, oder es kann immer was passieren, auch mit Verletzungen, dass man dann trotzdem schauen muss, dass man nur eine gute Struktur in der Mannschaft hat.
Ja, das heißt, es wird jetzt keine personellen Veränderungen geben, auch nicht auf dem Spielersektor im Jänner.
Nein, vor allem ist es auch so bei den jungen Spielern, dieses halbe Jahr nehmen sie jetzt mit Erfahrungen. Nächstes Jahr sind sie schon ein bisschen auf einem anderen Level. Da machen sie immer ganz schöne Sprünge in die einzelnen Monate. Und darum bin ich überzeugt, dass sie die Mannschaft nächstes Jahr von den Ergebnissen ein bisschen anders präsentieren wird.
Ja, Thomas, über die zweite Liga wird noch ein bisschen mitverfolgt?
Ja, ich verfolge schon immer mit, aber so Spiele selber schaue ich dann nicht so viele. Muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich verfolge eher die Bundesliga und den internationalen Fußball. Aber natürlich, die Tabellensituation ist mir auch bekannt vom FC Liefering. Aber wie der Christoph sagt, damals, wie wir Meister geworden sind, haben sie eine ähnliche Zeit gehabt im Herbstdurchgang. Aber ja, die Jungs, da bin ich auch felsfest davon überzeugt, dass am Ende des Tages der FC Liefering sie wesentlich nach oben platzieren wird.
Ja, mit Sicherheit. Der Europacup ist angesprochen, ein Ziel, das vielleicht noch die WSG schaffen wird. Thomas Sieberberger, eines Tages, auch vor allem mit Ihnen. Und die Frage ist natürlich, was Salzburg macht im Frühjahr. AS Roma heißt der Gegner in der Europa League, in der K.O.-Phase, Harry. Traust du den Salzburgern etwas zu gegen Jose Mourinho?
Etwas traue ich Ihnen sicher zu. Also ich bin der Meinung, dass die Mannschaft, wenn sie wieder fit ist, wenn die Kräfte wieder vorhanden sind, die Mannschaft natürlich viel mehr braucht als vielleicht andere Mannschaften, die vielleicht schon ein bisschen einen gescheiteren Fußball spielen, weil sie, das ist ein bisschen ein blöder Ausdruck jetzt, weil sie schon länger im Geschäft sind, routinierter sind und dass sie nicht so viel laufen. Aber ich glaube halt, dass sie alle Möglichkeiten offen haben, auch gegen Roma.
Ja, wird die Europa League diesmal ernster genommen, möchte ich fast sagen, als noch gegen Villarreal und Frankfurt? Ich frage es auch deshalb, weil man könnte auch sagen, Sturm kommt immer näher, sagen manche, es wird vielleicht auch spannender, es ist ja dann trotzdem, sind viele Spiele, es ist die prinzipielle Frage, wie Salzburg diesmal versucht, diesen Bewerb auch anzulegen.
So wie jedes Jahr, wenn wir dabei waren, dass wir versuchen, jedes Spiel zu gewinnen und so weit wie möglich zu kommen. Also das nehmen wir extrem ernst, das ist ein richtig coole Challenge, die Europa League mit den Mannschaften, was man sieht, was da dabei sind, auch jetzt schon gegen AS Roma. Wir freuen uns richtig drauf und jede Runde, was wir irgendwie nur mitnehmen können, werden wir mitnehmen und so werden wir uns auch vorbereiten.
Ja, ist auch deshalb wichtig, Salzburg ist ja der letzte österreichische Vertreter und ein Blick auf die UEFA 5-Jahres-Wertung zeigt, dass Österreich zwar im Moment auf Platz 10 ist, im Jahr 2023 ist der Meister fix in der Champions League Gruppenphase, aber wir sprechen ja schon über das Jahr 2024 und da sehen wir eben die Fakten, dass eben Serbien und die Türkei hinter Österreich sind, wobei die Türkei noch 4 Vertreter hat.
Die Türkei hat ja extrem viele Punkte gemacht, ich glaube die Serbien haben keine Vertreter mehr dabei.
Also es wäre ganz gut, wenn der ein oder andere Sieg dabei wäre.
Das wäre gut, das wäre der Plan.
Ja, weil da könnte man sich auch selbst unterstützen dann, wenn man weiterhin Meister ist, dass man dann das auch in der Champions League spielt.
Umsonst werden sie nicht spielen. Ne?
Nein, und das ist ja das Schöne, wie es jetzt war, wenn 5 Vereine dann in Österreich die Chance haben, international zu spielen, das wertet einfach, einfach die Liga auf. Und darum wäre es schon schön, wenn wir in die Regionen dabei bleiben könnten in Zukunft.
Ja. Aktuell gibt es übrigens, während wir hier eine, wie ich finde, hochinteressante Gesprächsrunde haben, eine neue Information und zwar vom SK Sturm. Andreas Schicker hat seinen Vertrag verlängert. Harry, bis 2026. Plus 2 Jahre hat der SK Sturm im Moment mitgeteilt und ich glaube, damit sind auch alle Diskussionen und Spekulationen punkto Rapid.
Für mich keine Überraschung.
Ja.
Nein. Ich kenne ihn sehr gut, er ist ein sehr bodenständiger Mensch. Er hat die Chance bekommen bei Sturm Graz und er ist keiner, der einfach dann flüchtet und zu einem anderen Verein geht. Der macht seinen Job weiter und wird ihn weiterhin so gut machen wie bisher.
Ja.
Respekt, super. Super Entscheidung für Sturm und Gratulation am Andi, der was das beeindruckend macht, finde ich, letzten Jahre absolut.
Ich finde, das Thema Bodenständigkeit passt auf alle hier. Ja, Christoph Freund, Harry Weber, Thomas Silberberger auch, oder? Insofern könnte man sagen, Thomas, das überrascht auch Sie wenig, dass Andi Schicker versucht, mit Sturm noch weiterhin erfolgreich zu arbeiten.
Ja, überhaupt nicht. Und ja, man muss eh einen Hut singen vor Sturm Graz, wie sie die entwickelt haben, und dann Christian Ilzer und Andi Schicker, wie sie, ich kann mich noch erinnern, wie die 2 Jahre angefangen haben, wo Sturm, glaube ich, im Meisterplayoff haben sie 9 Niederlagen gehabt. Und dann Nesto El Maestro und dann haben sie das komplett neu aufgesetzt und seit 2 Jahren sind die wirklich durch die Decken gegangen und sind jetzt erster Verfolger von Red Bull Salzburg. Also da kann man nur sagen, Hut ab und vor allem auch, was die Europa League heuer geleistet haben.
Ja. Trotz Ausscheiden. Genau, stimmt, mit so viel Pech, muss man noch dazu sagen. Also Andreas Schicker verlängert seinen Vertrag vorzeitig beim SK Sturm als Geschäftsführer Sport bis 2026. Christoph Freund hat auch einen Vertrag bei Salzburg bis 2026. Heribert Weber hat in einem Vorgespräch zu mir gesagt, es ist für ihn auch klar gewesen, dass sie nicht nach London zu Chelsea wechseln, weil er auch ein bodenständiger Typ ist, ne?
Nein, also ich muss das wieder jetzt ein bisschen länger erklären. Er ist auch ein Krebs, ne?
Ach so.
Ein Krebsgeborener, ne?
Ja.
Und die will nicht so gern von daheim weggehen.
Gar nicht gewusst, dass du plötzlich so auf die Horoskope schaust und so.
Immer.
Ah, okay.
Immer. Mhm. Bist du ja auch Krebs, oder?
Ja, Okay, also deswegen war es für dich klar, dass Christoph Freund in Salzburg bleibt.
Ja, er wird sich das natürlich extrem gut überlegt haben. Und das ist ja wäre eine Möglichkeit gewesen, bei einem Großclub zu arbeiten. Aber ich glaube, dass ihm seine Arbeit bei Salzburg so viel Spaß macht, momentan noch. Und vielleicht ergibt sie irgendwann die Möglichkeit, dass er zu einem großen Club wechselt, weil er ist ja nur ein junger Bursche.
So jung nicht mehr, aber.
Ja, naja.
Ja, 45, kann man ruhig sagen. Aber der Punkt ist, sie haben sich eh schon mehrfach und überall müssen äußern, warum und wieso und weshalb. Ich möchte es anders fragen. Was muss passieren, dass sie Salzburg verlassen?
Ich weiß nicht, kann ich jetzt nicht sagen, aber es war natürlich auch was Besonderes, die Situation mit Chelsea, habe ich eh schon öfter gesagt, weil sowas passiert auch nicht jeden Tag und es war eine große Auszeichnung und die Gesamtkonstellation war halt dann nicht so und dann habe ich mich entschieden, dass ich in Salzburg bleibe. Es war auch die Situation, muss ich schon mal ganz ehrlich sagen, dass ich 4 Monate oder 3 Monate vorher ganz langfristig in Salzburg verlängert habe. und das für mich auch schon Werte sind, von die, die was für mich wichtig sind, was auch für Spieler wichtig sind und die, was ich auch vorleben möchte. Und trotzdem habe ich mich intensiv damit beschäftigt. Und ich weiß nicht, wenn in 2 oder 3 Jahren wieder sowas passieren sollte, kann ich nicht sagen, wie ich mich entscheide. Aber die Arbeit macht mir einfach riesengroßen Spaß und ich habe gerade verlängert gehabt, das waren schon ausschlaggebende Punkte.
Das muss auch immer in dem Moment passen, wenn das dementsprechend reinkommt. Also haben wir Salzburg besprochen, haben wir jetzt auch Sturm besprochen. Harry?
Nein, jetzt möchte ich schon noch was sagen zu Salzburg. Ne? Ich meine, das hat ja sehr viel Sinn, dass er bleibt in Salzburg, weil er ja von jedem dort extrem geliebt wird. Muss man ganz klar sagen, dass er sich mit langer, intensiver Arbeit diese Position geschaffen hat, das muss man ganz klar sagen. Und mich freut es auch, wenn er bleibt, weil er super Bursch ist.
Genau.
Danke.
Ja. Herr, jetzt musst du noch was sagen. Du bist der Ehrenkapitän.
Ja.
Bei Rapid allerdings.
Jetzt kommt aber mit Rapid wieder.
Jetzt hat Rapid das einmal sicher nicht Andreas Schicker. Naja, es gibt einen anderen Ehrenkapitän, der heißt Steffen Hoffmann, der soll ja im Hintergrund die Fäden gezogen haben. Von Heribert Weber haben wir nichts gehört.
Es waren keine Fäden mehr da.
Okay. Also gab's keine Telefonate von Präsidenten oder anderen Präsidiumsmitgliedern, um bei Harry Weber mal nach seiner Meinung nachzufragen?
Nein, es wäre nicht möglich gewesen, meine Entscheidung zu ändern. Das weiß jeder. Ich habe als Trainer 2 Jahre bei Rapid gearbeitet. Ich habe damals meine ganzen Sünden abgebüßt. Und dementsprechend weiß ich, wie das bei dem Verein läuft. Es ist nicht leicht, dort zu arbeiten, besonders als Trainer. Weil wenn eine kurze, schlechte Phase ist, hast du ganz schwere Bedingungen.
Ja. So ist es. Du warst auch 11 Jahre Spieler dort, hast auch 4 Meistertitel gefeiert. So war es. Abschließend noch, gibt es noch eine Frage an Thomas Silberberger? Und zwar von einem gewissen Raphael Bejoneck. Ja, er möchte verhandeln. Er möchte am 9.1. erst mit dem Training beginnen.
Ich habe es fast vermutet, dass so ein Blödsinn heute kommt. Aber
und? Ja. Geht da was?
Nein, wir haben am Mittwoch unser Team-Meeting heute und morgen haben sie die Testungen auf dem Sportinstitut. Mittwoch werden wir das diskutieren, aber 9.1. geht auf keinen Fall. Das wissen sie auch.
Okay, dann haben wir das schon. Besten Dank an Thomas Silberberger, an Christoph Freund und an Heribert Weber. Und natürlich besten Dank an Sie. Das war die letzte Sendung in diesem Jahr. Machen Sie es gut. Alles wieder Gute und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Jahr.
Schönen Abend.
Schönen Abend.
Danke. Danke.
Er
war schon Kapitän, wenn er da war.
Da, der Leo Leiner auch schon.
Ich hab's ihm wieder zurückgegeben.
Kennt ihr alle Leo Leiner?
Ristic.
Ja, Ristic. Ja, nicht erinnern hier.
Konsel, Weinhofer-Rudel.
Weinhofer-Rudel, Kinas.
Backhol, Braune. Der
nur den Tormann kennen wir nicht, gell?
Ja, Gott. Der Kalgerkuttel.
Ah, Legende. War schon eine geile Zeit.
Ja, aber die schönste.